Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elia. Und ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zu dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 3. Zweiter Könige, Kapitel 3. Wir lesen zunächst die Verse 1 bis 12. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria. Im 18. Jahr Josaphats, des Königs von Juda, und er regierte 12 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, weil er den Gedenkstein des Baal beseitigte, den sein Vater gemacht hatte. Doch hielt er fest an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte, er wich von ihr nicht ab. Und Mescha, der König von Moab, war Schafzüchter und lieferte dem König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 ungeschorene Widder als Tribut. Und es geschah, als Ahab gestorben war, da brach der König von Moab mit dem König von Israel. Nun zog der König Joram in jener Zeit von Samaria aus und musterte ganz Israel. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der König von Moab hat mit mir gebrochen. Willst du mit mir gegen Moab in den Kampf ziehen? Er sagte: Ich will hinaufziehen. Ich bin wie du, mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Und er sagte: Welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Er sagte: Den Weg durch die Wüste Edom. So zogen der König von Israel und der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie nun einen Umweg von 7 Tagesreisen gemacht hatten, gab es kein Wasser mehr für das Heer und für das Vieh, das in ihrem Gefolge war. Da sagte der König von Israel: Wehe, der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Josaphat aber sagte: Ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte: Elisa ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. Und Josaphat sagte: Das Wort des Herrn ist bei ihm. Da gingen der König von Israel und Josaphat und der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Amen. Lass uns beten. Unser Herr und Gott, wir haben uns versammelt, um auf dein Wort zu hören. Wir danken dir, dass du durch dein heiliges Wort, die heilige Schrift zu uns sprichst. Und nun schenk uns tiefe Ehrfurcht, Demut, Aufmerksamkeit, dass wir von dir lernen und mehr so leben, wie es dich ehrt und wie es dir gefällt. Dazu schenk uns deine Gnade, um Jesu Willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Elisa war ein Prophet, ein Sprachrohr Gottes. Das heißt, bei ihm war das Wort des Herrn zu finden. In dem Kapitel 2, in dem Kapitel zuvor, das wir studiert haben, haben wir gehört, was passiert, wenn man demütig im Glauben dieses Wort des Herrn aufsucht und ehrt. Ja, man wird gesegnet. Die Menschen in Jericho fanden das Leben. Wir sahen aber auch in Kapitel 2, was passiert, wenn man Elisa, also damit Gottes Wort, ablehnt und verspottet und verachtet. Man wird verflucht. In Bethel kamen die Menschen ums Leben. Hier nun in Kapitel 3 werden uns im Grunde 2 Männer vorgestellt, nämlich Joram und Josaphat. Und beide reagieren unterschiedlich auf Elisa und damit auf Gottes Wort. Und beide werden dann von Elisa unterschiedlich bewertet und behandelt. Und die Frage, die sich bei all dem stellt, ist: Wem von beiden bist du wohl ähnlicher? Joram oder Josaphat? Gottes Wort stellt dir heute Abend einen Spiegel vor. Und die Frage, die sich stellt, ist: Wie siehst du aus? Wie sieht dein Leben aus? Erkennst du, wie du bist vor dem Herrn? Mein erster Punkt lautet darum, zum Vergleich: Joram. An ihm sehen wir, wie Unglaube und Ungehorsam gegen Gottes Wort ins Verderben führt. Lest mit mir ab Vers 1. Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria im 18. Jahr Josaphats, des Königs von Juda, und er regierte 12 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, weil er den Gedenkstein des Baal beseitigte, den sein Vater gemacht hatte. Doch hielt er fest an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er wich von ihr nicht ab. Hier ist die Rede von dem König Joram, der ein Sohn von Ahab war, und Isabel, mit den beiden haben wir uns intensiv beschäftigt, Götzendiener, Gottlose. Und auch Joram, der Sohn, er war böse in den Augen des Herrn, aber nicht ganz so schlimm wie seine Eltern, denn Vers 2, er beseitigte den Gedenkstein des Baal, den sein Vater aufgerichtet hatte. Das heißt, dieser Joram, der traute sich etwas. Er wagte es, etwas abzureißen, was sein Vater aufgestellt hat, und seine Mutter Isabel war tatsächlich noch am Leben zu diesem Zeitpunkt. Dazu gehört schon Mut. Vielleicht tat er es, weil er sich eben erinnerte an die Prophezeiung Elias, dass er einen Fluch aussprach über alle Söhne Ahabs und alle sterben werden. Vielleicht dachte er, den Herr besänftigen zu können, sodass er besser ist als sein Vater. Nun ist es nicht lobenswert und es wird hier extra erwähnt. War es nicht der richtige Schritt? Aber schaut Vers 3. Beginnt mit doch. Doch. Doch er hielt fest an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er wich von ihr nicht ab. Das heißt, er hielt fest an den goldenen Kälbern, an den anderen Götzen. Er wich nicht davon ab. Darum lautet die Bewertung Gottes über sein gesamtes Leben in Vers 2, der tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und hier schon gleich zu Beginn lernst du eine äußerst wichtige Lektion. Es gibt keine halbe Bekehrung. Joram beseitigte zwar den Gedenkstein für den Baal, er trennte sich aber auf der anderen Seite nicht von den Götzen, den goldenen Kälbern. Eine halbe Umkehr ist keine Umkehr. Wie viele Leute meinen, sie könnten moralisch etwas aufbessern in ihrem Leben, sie könnten vielleicht grobe, auffällige Sünden entfernen. Der eine sagt, ich höre jetzt endlich auf, mich zu betrinken, der andere sagt, ich höre auf, untreu zu sein. Ich höre auf zu betrügen und zu lügen oder sonst etwas. Und jetzt ist ihr Gewissen beruhigt, denn sie haben sich schließlich gebessert und sie sind vielleicht besser als ihre Väter. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie sich wirklich bekehrt haben. Nur weil sie einige Dinge ausgebessert haben in ihrem Leben. Der wahre Gläubige trennt sich nämlich nicht von einer Sünde. Er trennt sich von allen Sünden. Wahre Bekehrung heißt ein völliges Umdenken. Dass ich mich nun von allen Sünden, die ich finde, trenne und nicht von einer Auswahl davon. Buße heißt, radikal umzudenken und nun alles tun zu wollen, was der Herr in seinem Wort sagt. Alles zu verabscheuen, was der Herr verabscheut. Alles zu lieben, was er liebt. Der ist bekehrt, der den ganzen Willen Gottes tun will, der alles tun will, was Gottes Wort sagt. Aber nicht zu Joram. Er fragt gar nicht nach Gottes Wort. Und das siehst du auch daran, wie er jetzt mit einer großen Staatskrise, Regierungskrise umgeht. Denn Vers 4. Und Mesha, der König von Moab, war Schafzüchter und lieferte dem König von Israel 100.000 Lämmer, 100.000 ungeschorene Widder als Tribut. Und es geschah, als Ahab gestorben war, da brach der König von Moab mit dem König von Israel. Also Moab war ein Volk, das östlich vom Toten Meer lebte und Israel hat es einst unterworfen und dafür zahlte Moab Tribut, regelmäßige Abgaben und zwar nicht zu wenig. Als der König Ahab starb, der Vater von Joram, ergriff der König von Moab die Gelegenheit und er brach mit Israel. Es gab eine Revolte, einen Aufstand, sie wollten nicht länger diese Abgaben leisten und das bringt nun enorme Verluste mit sich und in gewisser Weise kann man sagen, dass es eine Art von Kriegserklärung gegen Israel ist. Und wie reagiert Joram nun? Geht er nun vielleicht zum Herrn und wirft sich vor ihm nieder und sucht Rat und Hilfe bei ihm? Sucht er vielleicht einen Propheten auf, wie den Propheten Elisa, um ihn zu befragen? Denn im Alten Testament lesen wir immer wieder, dass es die Sünde der Könige war, dass sie auszogen, ohne den Mund des Herrn zu befragen. Und sie mussten es bitter bezahlen. Aber nein, Joram fragt nicht nach Gottes Wort. Schaut, was ist das Erste, was er tut? Er schaut, wie er sich selber helfen kann. Er geht den Weg der Eigenhilfe, Vers 6. Nun zog der König Joram in jener Zeit von Samaria aus und musterte ganz Israel. Einige von euch wissen vielleicht davon, dass David von Gott bestraft wurde, weil er schaute, wie viele wehrfähige Männer er im Land hat. Eben, weil es bedeutet, dass er auf seine eigene Kraft, auf seine Armee schaut. So Joram. Was bekomme ich selbst zustande? Wie kann ich dieser Situation entgehen? Wie kann ich siegen mit meinen eigenen Mitteln? Eigenhilfe. Das ist, was der Gottlose tut. Eigenhilfe. Und wenn die Eigenhilfe bei den Gottlosen nicht mehr reicht, was kommt denn als nächstes? Ja, Menschenhilfe. Vers 7. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der König von Moab hat mit mir gebrochen, willst du mit mir gegen Moab in den Kampf ziehen? Er sagte, ich will hinaufziehen. Ich bin wie du, mein Volk, wie dein Volk, meine Pferde, wie deine Pferde. Er sucht Hilfe bei dem König von Juda. Wiederum keine Suche bei dem Herrn. Kein Fragen nach seinem Wort. Im Grunde ist Joram im Herzen ein Atheist, ein Gottloser. Worauf er sich stützt, ist allein seine Kraft, seine Weisheit, Selbsthilfe und Menschenhilfe. Das ist alles, was er sieht, das ist alles, was er kennt. Er fragt nicht nach Gottes Wort. Und dieser gottlose Weg, der führt unweigerlich ins Elend. Vers 8. Und er sagte, welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Er sagte, den Weg durch die Wüste Edom. So zog der König von Israel und der König von Juda und der König von Edom aus. Und als sie nun einen Umweg von 7 Tagesreisen gemacht hatten, gab es kein Wasser mehr für das Heer und für das Vieh, das in ihrem Gefolge war. So Joram und Josaphat, sie hecken einen wirklich cleveren Plan aus. Alles ist durchdacht. Sie marschieren nicht in Richtung Norden, um das Tote Meer herum, um Moab dort anzugreifen. Nein, sie kommen vom Süden. Da, wo man Israel eher nicht erwartet. Und auf dem Weg nach Moab nehmen sie noch die Armee von Edom mit. Die Edomiter waren Juda unterstellt. Ein Vogt von Juda regierte über das Land als König. Also 3 gegen 1. Und der Überraschungseffekt ist auf ihrer Seite. Das muss doch jetzt gut laufen. Das ist so klug, so geschickt. Sie sind so im Vorteil. Das Ganze ist so erfolgsversprechend. Aber nein, Gottes Wort, es war, wie es heißt in Sprüche Kapitel 14, Vers 12. Da ist ein Weg, der einem Menschen recht erscheint. Aber zuletzt sind es Wege des Todes. Es gibt Wege, die scheinen den Menschen so gerade, so richtig, so gut. Aber am Ende sind es Wege des Todes. Und so ist es bei uns Menschen. Wir denken uns Dinge aus, wir planen so gut und dann schlagen wir unsere Wege ein und wir denken, es kann ja nur gelingen, aber wir haben nicht nach Gott gefragt. Es sind gottlose Wege und am Ende führen sie ins Verderben, in den Tod. Und tatsächlich, wir sehen hier pures Versagen. Eigenhilfe und Menschenhilfe, all das hat Joram rein gar nichts gebracht. Sie steuern auf eine absolute Katastrophe zu. Bevor sie überhaupt kämpfen können, sind sie schon am Ende. Sie wandern tagelang durch die Wildnis und haben am Ende kein Wasser mehr. 3 Könige, ihr ganzes Heer, verrecken elendig in der Wüste. Es ist der Untergang. Überlegt ihr das? Wie reagiert jetzt Joram darauf? Schaut euch das an. Vers 10. Da sagte der König von Israel, wehe, der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Was, Joram? Wie bitte? Also du hast den Herrn nie gefragt. Du hast seinem Wort nicht gehorchen wollen. Du hast sein Wort nicht hören wollen. Du hast sein Angesicht nicht gesucht und nicht um seine Hilfe gebeten. Du hast niemals Buße getan von deinen Sünden. Du hast dich nicht bekehrt. Nein, du bist seit jeher deine eigenen Wege gegangen. Und jetzt, wo deine Pläne dich ins Elend stürzen, wagst du es doch tatsächlich zu behaupten, Gott habe euch in das Unglück geführt. Und es war also Gottes Plan, euch Könige zu vernichten. Ja, es ist genauso, wie es geschrieben steht in Sprüche Kapitel 19, Vers 3. Hör mal. Die Narrheit des Menschen führt ihn in die Irre, aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Merkt ihr diesen Vers? Hier sehen wir ganz genau, was dieser Vers bedeutet. Es war Jorams Narrheit, die ihn in die Irre führte. Er hat nicht nach Gottes Wort gefragt, darum ging er in die Irre.
aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Als sei der Herr jetzt der Feind der Könige, der ihm Übles antun will. Die Narrheit des Menschen führt ihn in die Irre, aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Beschreibt das nicht so viele Menschen? Vielleicht auch dich. Du lebst, wie du willst, nicht nach Gottes Wort. Ständig gehst du eigensinnige, deine eigenen Wege. Du ordnest dich nicht Gottes Wort unter. Du planst dein Leben, wie es dir gefällt. Und Gott muss im Endeffekt alles nur abnicken, was du machst. Du fragst nie danach, was ihm gefällt und was er sich wünscht. Und so gehst du durch dein Leben, durch die Schule, durch die Ausbildung, durch Studium, vielleicht zur Familiengründung, bis zur Rente, bis zum Tod. Und alles, was in deinem Leben zu finden war, war Eigenhilfe und Menschenhilfe und deine eigenen cleveren Pläne. Aber du fährst dein Leben gegen die Wand. Und dann, wenn es mal nicht so kommt, wie du es dir erwünscht und erplant hast in deinem eigenen Leben, dann könnte man ja wohl denken, dass du jetzt umdenkst und darüber nachdenkst, dass du nicht aus Gottes Kraft und seiner Weisheit gelebt hast, sondern gottlos handeltest. Nein, stattdessen ist dein Herz wütend auf Gott. Und du gibst ihm jetzt die Schuld für deinen Irrweg, für dein Versagen. Und du machst ihm Vorwürfe. Herr, warum führst du denn mein Leben so? Warum hast du so böse Gedanken gegen mich? Alle deine Pläne sind gegen mich. Gottlose, die eigensinnig leben. Sie enden im Verderben, in der Wüste, wo sie umkommen. Ja, noch an einem viel schlimmeren Ort als die Wüste Edoms, der Ort der ewigen Hölle, wo du alles dafür geben würdest, auch nur ein Tropfen von Wasser zu erhalten, wie Jesus uns lehrt, wo dir kein Wasser des Lebens gewährt wird in alle Ewigkeit. Und selbst da, lehrt uns die Heilige Schrift, in der Hölle werden die Menschen mit Zähnen knirschen, das heißt, sie werden Wut haben auf Gott, so als sei er schuld an ihrem Elend. Nein, und nochmals nein. Du hast den Herrn nicht gesucht, du hast dich nicht bekehrt, du hast dein Wort nicht befragt. Was bringt Juda und Edom und der Überraschungseffekt, den man auf seiner Seite hat, wenn der Herr nicht auf deiner Seite ist? Erkennst du, dass dieser gottlose Weg ins Verderben führt, wenn du nicht auf Gottes Wort hörst? Aber Gott sei Dank, diese Geschichte endet hier nicht. Die drei Könige kamen nicht um in der Wüste. Es gab Hoffnung. Warum? Nun, unter ihnen gab es einen gläubigen Mann, Josaphat, den König von Juda. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Josaphat. An ihm sehen wir, dass Glaube und Gehorsam gegenüber Gottes Wort zum Leben führen. Hier nun siehst du den großen Unterschied zwischen Gläubige und Ungläubige. Beide Könige hier befinden sich im gleichen Elend. Beide sind in der Wüste, dabei beinahe umzukommen. Der gottlose Joram wendet sich nicht zum Herrn, im Gegenteil, er sagt, Gott ist unser Feind, er will unseren Tod. Was aber tut der Gläubige? Vers 11. Josaphat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Josaphat denkt an den Herrn in seiner Not. Aber er sieht Gott hier nicht als Feind. Er wendet sich Gott zu. Er fragt hier endlich nach Gottes Wort. Wir wissen durch andere Stellen, dass er ein Gläubiger war. In 2. Chronik Kapitel 17 heißt es über ihn, und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Baalim, sondern er suchte den Gott seines Vaters und lebte in seinen Geboten und nicht so, wie es Israel machte. Und in 2. Chronik, dieses Kapitel empfehle ich euch einmal zu Hause zu lesen, sehen wir, was er für ein Mann des Glaubens war, wie er den Herrn suchte und wie der Herr mit ihm war und wie der Herr für ihn kämpfte. Aber auch Gläubige haben große Schwächen und große Sünden. Und wir erfahren hier, dass er einen Fehler immer wieder gerne machte, wo der Herr ihn sogar züchtigen musste für. Die Sache ist nämlich so, Josaphat hat nämlich schon damals dem Vater von Joram geholfen, nämlich Ahab. Im Grunde ist die Geschichte ganz ähnlich, es wiederholt sich hier. Josaphat hätte eigentlich dazulernen müssen, denn er hatte einst Ahab geholfen, der gleichen Weise, und der Herr musste ihn dafür züchtigen. Wir lesen sogar in 2. Chronik Kapitel 19, da heißt es, da ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananis, entgegen Und er sagte zu dem König Josaphat, hör mal zu, sollst du so dem Gottlosen helfen? Und die lieben, die den Herrn hassen? Darum ist auf dir Zorn von Seiten des Herrn. Josaphat hatte durch sein Verhalten den Herrn verärgert und der Herr musste sein Kind züchtigen. Aber er fiel mehrfach in diese Sünde. Und auch hier, Josaphat hat den Herrn nicht gefragt. Er zog einfach wieder aus. Nun mit dem Sohn Ahabs, Joram. Er hätte es besser wissen müssen. Und auch hier züchtigt der Herr sein Kind in der Wüste, sodass er in Lebensgefahr gerät. Doch schaut einmal. Josaphat kommt zur Besinnung. Gläubige werden in ihrer Not, in ihrer Züchtigung überführt und zum Herrn getrieben. Vers 11 nochmal. Ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Und ist es nicht leider so, dass wir oft nicht nach dem Herrn fragen und dann erst, wenn wir in der Klemme stecken, erst wenn wir den Weg schon gegangen sind und den wir uns selber erdacht haben, und erst wenn wir merken, das ist ein Weg der Mühsal, wenn der Herr uns anfängt zu züchtigen, dass wir dann erst zum Herrn rufen? Josaphat gerät hier in ganz unnötiger Weise in große Not. Er hätte den Herrn schon früher suchen können. Josaphat ist selbst schuld daran, dass er hier beinahe umkommt. Aber erkennt ihr hier die Gnade des Herrn über seine Kinder? Seht ihr das hier? Selbst wenn wir als Kinder Gottes Fehler machen, große Fehler, hier ist Hoffnung für uns. Denn Gott sagt nicht, ja, du bist einen Irrweg gegangen und schau mal, wie du selbst zurechtkommst. Wie ich es immer wieder sage, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Dein Leben ist krumm, aber der Herr bleibt dir gegenüber gerade. Und seine Gnade bleibt dort und er hilft dir. Josaphat fragt hier tatsächlich nun nach dem Herrn. Und tatsächlich, der Herr lässt sich finden. In erstaunlicher Weise, ab Vers 11. Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, Elisa ist hier. Der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. Und Josaphat sagte, das Wort des Herrn ist bei ihm. Hier nun siehst du die Gnade Gottes für seine Kinder. Das Wort des Herrn ist ihm nah. Und das ist erstaunlich, denn Elisa hätte überall sein können. Zum Beispiel auf dem Berg Karmel, wo er sich gerne aufgehalten hat. Aber erstaunlicherweise, und wir wissen nicht warum, ist er hier, in der Nähe der Könige. Das ist Gottes Vorsehung, Gottes Freundlichkeit. Er lässt sich finden in der Not. Er ist nicht ferne. Es ist so, wie es heißt in 5. Mose Kapitel 30. Da heißt es über Gottes Wort, hier spricht der Herr. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es uns holen und es uns hören lassen, damit wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern ganz nah ist dir das Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. In seiner Gnade hat Gott es hier geschenkt, dass für diesen Gläubigen Josaphat das Wort Gottes ganz nah ist. Gottes Weisheit ist zum Greifen nah, wenn wir Irrwege gehen. So ist der Herr doch da mit seiner Gnade, um uns aufzuhelfen. Wie es heißt in Psalm 145, Vers 14, der Herr stützt alle Fallenden. Er richtet auf alle Niedergebeugten. Oh, Josaphat ist gefallen in Sünde. Er ist niedergebeugt, elendig, dort in der Wüste. Er hat versagt. Er hat nicht nach Gottes Wort gefragt, wie er es hätte tun sollen. Und dafür wurde er gezüchtigt und ist fast gestorben in dieser Wüste. Aber schau mal, das Kind Gottes, es reagiert positiv auf Gottes Überführung und auf seine Züchtigung. Er fragt nun nach Gottes Wort und seiner Weisung. Nicht so Joram, der König von Israel. Der schert sich nicht um Gottes Wort, denn Joram war König des Nordreiches, das heißt, Elisa war in seiner Region. Elisa war ein Prophet des Nordreiches. Er hat ihm niemals Beachtung geschenkt. Sonst wäre nämlich Elisa ein königlicher Berater gewesen, der Tag ein, Tag aus im Königshaus zu finden wäre. Hochgeehrt. Aber nein, Joram schert sich nicht um Gottes Wort. Seine Diener wissen besser Bescheid darüber, wer Elisa ist und dass er einst ein Diener von Elia war. Josaphat aber, der König des Südreiches, er weiß, wer Elia und wer Elisa ist. Bei ihm ist das Wort Gottes hochgeschätzt. Er weiß, Elisa ist ein wahrer Prophet des Herrn. Und so sagt er, bei ihm ist das Wort des Herrn. Seht ihr den Unterschied zwischen Glauben und Unglauben? Wertschätzung und Verachtung von Gottes Wort. Und jetzt schaut euch an, wie unterschiedlich Elisa diese beiden Könige bewertet. Und denkt daran, die Bewertung Elisas ist letztendlich die Bewertung Gottes. Ab Vers 12. Da ging der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Und Elisa sagte zum König von Israel, was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sagte zu ihm, nein, hat doch der Herr diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moab zu geben. Er wiederholt diesen lächerlichen Vorwurf an Gott. Hier nun haben wir die Bewertung Gottes von diesem Mann Joram. Seht ihr, wie Elisa als Stellvertreter Gottes ihn behandelt, wie er mit ihm umgeht? Nichts als pure Verachtung. Ich habe nichts mit dir zu tun. Du kamst niemals in all der Zeit zu mir, um mich zu befragen. Geh zu den Propheten deiner Eltern. Elisa hat nichts als Verachtung für diesen Mann übrig. Er hat keinen Beistand und keine Hilfe zu erwarten. Joram wäre elendig gestorben in der Wüste. Beschaut euch an, wie Josaphat bewertet wird. Vers 14. Da sagte Elisa, so wahr der Herr der Herrscharen lebt, vor dem ich stehe, fürwahr. Wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Joram, Elisa würde ihn nicht mal anblicken, noch ihm Beachtung schenken, aber wegen Josaphat. Denn Elisa nimmt Rücksicht auf diesen König. Er ist es wert, dass man ihm hilft und dass man ihm beisteht und dass man ihn ehrt als König. Dieser Glaube von Josaphat, der führt nun zur Rettung. Nun kommt das Wort des Herrn zu Josaphat. Vers 15. Und nun holt mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Manche sagen, Elisa war so verärgert über Joram, dass die Musik ihn jetzt erstmal beruhigen musste, dass er sich besinnen konnte. Aber in 1. Chronik Kapitel 25 lesen wir, dass es gang und gäbe war, dass wenn geweissagt wurde, dass dies unter Begleitung von Instrumenten geschah, nämlich heißt es dort, um den Herrn zu preisen und zu loben. Das heißt, der Empfang von Gottes Wort ist etwas Kostbares, etwas Würdevolles, ein heiliger Moment. Es geschah unter Lobpreis und Anbetung. Elisa empfängt nun dieses herrliche Wort des Herrn ab Vers 16. Und er sagte, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube, denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen, und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, so dass ihr trinken könnt, ihr und eure Herden und euer Vieh. Hier nun ist die Antwort des Herrn, die Rettung. Gott sendet Wasser, ohne Wind, ohne Regen. Sie sollen Gruben graben im Tal, und er wird diese Gruben füllen mit Wasser. Und hier erkennst du, wie der Herr gnädig denen beisteht, die ihn suchen und die auf sein Wort hören wollen, in wunderbarer Weise. Und Gott tut noch viel mehr, als sie erbeten haben. Vers 18. Und das ist noch zu gering in den Augen des Herrn. Er wird auch Moab in eure Hand geben. Und ihr werdet jede befestigte Stadt und jede auserlesene Stadt schlagen und werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und jedes gute Feldstück mit Steinen verderben. Der Herr ist bereit, in mächtiger Weise zu helfen. Größer und herrlicher, als sie sich das vorgestellt haben, als sie erwartet haben, ja, über unseren Gott ist wahr, was geschrieben steht in Epheser Kapitel 3, der Herr vermag, über alles hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Ja, wir erbeten und erdenken oft viel zu wenig. Wir denken oft viel zu gering von unserem Gott. Er spricht, es ist ihm viel zu gering in seinen Augen. Er ist der allmächtige Gott und kann viel größere Dinge tun, als wir uns jemals ausdenken könnten. Er will Größeres tun. Und tatsächlich dann in Vers 20 lesen wir, und es geschah am Morgen, zur Zeit, da man das Speiseopfer opferte. Siehe, da kam Wasser aus der Richtung von Edom her und das Land füllte sich mit Wasser. Gott schlägt hier, wie man sagt, zwei Fliegen mit einer Klappe, denn das Wasser, das den einen zum Heil dient und das sie tränkt, lesen wir dann später, das gleiche Wasser dient zum Gericht für das Volk von Moab. Denn diese treten auf und kommen und dann heißt es, sie sehen dieses Wasser wie Blut. Und Moab, die Armee Moabs glaubt nun, dass die Könige sich selber bekämpft haben und sich angegriffen haben. Und so kommen sie und stürmen sie ein auf die Israeliten. Aber es heißt dann in Vers 24, die Israeliten schlugen Moab vernichtend. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum Gott so etwas fördert, dass die Moabiter dort abgeschlachtet werden, so sehen wir dann später von Kapitel 3, was für Götzendiener diese Menschen waren. Es heißt dort, dass der König von Moab am Ende seinen Sohn opferte. Das heißt, er opferte ihm den Gott Chemosh, den Gott der Moabiter. Als die Israeliten das sahen, wurden sie voller Zorn angewidert, dass sie sich abwandten von Moab. Die Moabiter verdienen Gottes Strafgericht. Und so war der Herr mit den Israeliten, schenkte ihnen den Sieg, so dass sie alles vollbrachten, was Elisa ihnen prophezeite. Hätten sie den Herrn doch gleich zu Beginn gefragt. Und ich würde jetzt gerne näher noch eingehen auf all die Dinge, die hier stehen, aber ich will langsam zum Ende kommen, indem ich dich zum Abschluss frage, was mit dir ist? Wie sieht dein Leben aus, wenn du es ernstlich prüfst in dem Spiegel von Gottes Wort? Bist du Joram ähnlich? Dass du dich vielleicht oberflächlich zu Gott stellst, aber da ist dieses Doch, das noch an deiner Stirn steht. Dieses Doch, dass du dich niemals wahrhaftig wirklich zum Herrn bekehrt hast. Du hast hier vielleicht ein paar Dinge in deinem Leben moralisch aufgebessert, dass du dich besser fühlen kannst als andere und vielleicht nachts gut schlafen kannst, weil du dir fromm vorkommst. Aber in Wirklichkeit, und du weißt es, hast du dich niemals wirklich grundlegend, allumfassend bekehrt. Du hast dich niemals wirklich dem Herrn unterworfen, um alles zu tun, was er gebietet in seinem Wort. Du magst seinen Namen in deinen Mund nehmen, aber im Grunde bist du ein Atheist und man sieht es daran, wie du dein Leben führst. Joram befragte Elisa nie und du befragst Gottes Wort nicht. In deinem alltäglichen Leben sieht man, wenn man dich persönlich beobachtet, dass du dort nicht sitzt mit deiner heiligen Schrift und sie studierst. Dass du dort nicht kniest und den Herrn anrufst um Hilfe und Beistand. Man sieht es in deinem Leben, dass du äußerlich vielleicht Dinge weggetan hast aus deinem Leben. Dass die Leute denken, du bist fromm. Aber so viele goldene Kälber pflegst du und hegst du in deinem Leben und hast sie nie beseitigt. Du nimmst dir nie wirklich zu Herzen, was gepredigt wird, sondern du lebst so, als gäbe es Gott gar nicht. Und dann, wenn es mal schief läuft in deinem Leben, dann wendest du dich gegen den Herrn und bist böse auf Gott. Du machst ihm Vorwürfe, warum dein Leben so läuft. Weiß darum, dass dieser Weg, den du gehst, ins ewige Verderben führt. Nicht bloß in eine Wüste, sondern in die ewige Hölle. Und ich sage dir was, wenn du dieses Leben führst, Gott verachtet dich. Du bist nicht einmal wert, dass Gott dich anblickt, noch dass er dich beachtet. Das heißt, du bist verworfen. In alle Ewigkeit wird Jesus sagen, hinfort von mir, weg von mir, ich habe euch niemals gekannt. Aber heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht, denn schau einmal, es gibt Hoffnung für dich. Sag mir, wie wurde Joram vor dem Tod gerettet? Warum hat der Herr ihn denn jetzt verschont? Warum? Einzig und allein,
wegen Josaphat. Nur wegen diesem König aus Juda, der gerecht vor dem Herrn lebte, der aus der Segenslinie Davids stammte und im Bund des Herrn war. Du musst wissen, es gibt einen, der für dich einstehen kann. Es gibt einen größeren als Josaphat. Der Herr würde nicht auf dich schauen, noch dich beachten. Aber es gibt einen König der Könige, der Löwe aus dem Stamme Juda, Christus der Gerechte. Allein wegen Christus wirst du verschont bleiben, wenn du bei ihm Rettung suchst. Hier ist Gnade, hier ist Rettung. Er kann für dich sprechen mit seiner Gerechtigkeit und mit seinem Opfer am Kreuz, so dass du das Wasser des Lebens in Fülle findest und Sieg über alle Feinde, über Hölle, Tod und Teufel und alle deine Sünden. Komm und fliehe zu Christus. Suche diesen Retter aus dem Stamme Juda, den König aller Könige, wegen ihm und allein wegen Jesus. Schaut der Vater dann gnädig auf dich und rettet dich und erlöst dich. Komm zu Christus und suche Gnade bei ihm. Vielleicht aber bist du schon bei diesem, der größer ist als Josaphat, bei Jesus Christus. Und du bist wie Josaphat, ein Gläubiger. Aber vielleicht ist es auch so bei dir in deinem Leben, dass du viele wichtige Entscheidungen fällst und vieles tust in deinem Leben, aber nicht wirklich fragst nach dem Herrn und sein Willen. Dass du oft eigensinnig bist und oft Wege gehst, wo der Herr dich züchtigen muss. Dass du eben nicht täglich im Gebet bist, wie David in Psalm 139, wo er fleht, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Herr, schau, ob ich umherwandere in der Wüste Edoms und so elendig bin, dass dein Weg der Mühsal ist. Bewahre mich davor. Richte mich auf dem ewigen Weg. Ja, Josaphat wusste doch um den Propheten Elisa, aber er hat ihn zu spät aufgesucht. Er hätte sich so viel ersparen können, wenn er doch nur rechtzeitig gekommen wäre. Wie es heißt in Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Wozu? Zur rechtzeitigen Hilfe. Aber oft kommen wir, wenn es zu spät ist. Wenn wir diesen Weg schon so weit gegangen sind und wenn es so schief läuft und der Herr uns züchtigt und dann erst suchen wir den Herrn. Und wir als Pastoren, wir haben das schon heute Morgen kurz angesprochen, bei uns ist es auch häufig so, dass wir sehen, manche von euch treffen Entscheidungen, die große und bedeutsame Entscheidungen, und wir haben den Eindruck, ihr habt das nicht ganz komplett durchdacht. Ihr habt nicht ganz überlegt, ob das wirklich biblisch ist, was ihr da tut, und ihr seid vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen, euch irgendwie biblischen Rat bei uns Pastoren zu suchen. Und stattdessen werden wir dann manchmal vor vollendeten Tatsachen gestellt, und wir sollten im Grunde nur abnicken, was ihr euch selber ausgedacht habt. Aber in den Sprüchen wird es immer und immer wiederholt. Da heißt es in Sprüche 11, Vers 14, wo es an Führung fehlt, geht ein Volk zu Fall. Doch kommt Rettung durch viele Ratgeber. Sprüche Kapitel 15, Vers 22, Pläne scheitern, wo keine Besprechung da ist. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Sprüche Kapitel 24, Vers 6, denn mit weiser Überlegung führst du einen Krieg. Und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Dazu sind wir Pastoren in der Gemeinde da, nicht um über euch zu herrschen, sondern euch zu dienen und euch mit biblischem Rat zur Seite zu stehen, durch Gottes Wort. Und viel Ärger bliebe uns oftmals erspart, wenn wir wirklich Gottes Wort aufsuchen würden, anstatt einfach unser Leben zu planen und zu denken, dass wir schon selber weise genug sind, große Entscheidungen zu fällen. Oft suchen wir den Herrn gar nicht, weil wir auch zufrieden sind mit unserer Eigenhilfe und mit unserer Menschenhilfe. Wir suchen den Herrn gar nicht, weil wir überhaupt nicht damit rechnen, dass wir den Herrn bräuchten, Tag für Tag, in all den schwierigen Situationen, in denen wir uns befinden. Wir begnügen uns mit unserer eigenen Weisheit und Kraft. Wir begnügen uns damit, dass wir einen Menschen fragen können, ob er uns hilft. Dabei sagt der Herr, es ist mir zu gering, dieses oder jenes an dir zu tun. Ich will dir gerne helfen. Ich bin bereit, dich auszustatten mit meiner Weisheit. Wenn es jemand an Weisheit unter euch mangelt, der bitte mich gerne. Ich gebe, ohne irgendwie Vorwürfe zu machen, heißt es im Jakobusbrief.
Er ist da mit seiner Kraft, mit seinem Beistein, um gerne zu helfen. Und er fordert uns, geistlich gesprochen, auf Gruben zu schaufeln, die er segnend füllen will. Die Männer in der Wüste, die hätten sagen können, Gruben schaufeln hier in der Wüste, wir könnten doch mit unserer Kraft und mit unserer Zeit anders umgehen. Wir finden schon irgendwie durch unsere eigene Weisheit und durch vielleicht Hilfe von anderen, finden wir schon irgendwie eine Lösung. Diese Gruben zu graben heißt Gott zu vertrauen, denn du siehst noch gar nichts. Was tust du? Du bist am Ende, du hast kein Wasser mehr und jetzt sollst du in der Wüste auch noch schuften. Und so ist es gesehen geistlich. Müssen wir diese Gruben graben. Wir stehen morgens auf und es kostet uns Zeit und Kraft und wir graben diese Grube des Bibellesens und des Betens, weil wir darauf vertrauen, dass wenn wir nur auf den Herrn vertrauen und für ihn arbeiten, dass er diese Gruben füllen wird mit seinem Segen. Wir gehen in die Gebetsversammlungen, auch wenn uns gerade vielleicht nicht danach ist, zu den Gemeindeversammlungen, zu den Gottesdiensten. All das arbeiten und graben und tun in dem Vertrauen darauf, dass Gott uns helfen wird, weil wir wissen, dass es mit unserer Macht und unserer Weisheit nicht getan ist. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen, um die Sünde zu überwinden. Und oft fragen wir nicht, oft graben wir nicht, oft erwarten wir nicht und wundern uns dann, dass wir so ausgetrocknet, so schwach und so jämmerlich sind und oft so am Leben verzweifeln und wir nicht mehr Mut haben als ein Vogelbaby mit seinem Herzen, wie es in der Pilgerreise gelesen habe. Kein Mut. Keine Furchtlosigkeit. Kein Mut aufzustehen und zu kämpfen. Und stattdessen erleben wir, dass alte Feinde wieder aufstehen, wie die gottlosen Moabiter, die wir eigentlich schon überwunden hatten. Alte Sünden, die wieder aufkommen. Und wir überwinden sie nicht. Wir kämpfen nicht. Warum? Weil wir den Herrn nicht suchen von ganzem Herzen. Weil wir nicht graben. Weil wir nicht tun, was er sagt und darauf vertrauen, dass er uns beistehen wird. Er spricht, es ist mir zu gering. Er will große Dinge tun in deinem Leben. Wenn du doch nur sein Angesicht suchst und darauf vertraust, dass Menschenhilfe und Eigenhilfe zu nichts nütze ist. Spiegelt Gottes Wort heute Abend dir, dass du ihn nicht genug gesucht hast und dass darum so viel Elend ist in deinem Leben und du gezüchtigt wirst in so vielen Bereichen? Aber schau, für die Kinder Gottes gibt es Gnade. Wenn du das erkennst und darüber trauerst, wann kam die Hilfe für Josaphat und die anderen? Vers 20. Und es geschah am Morgen, zur Zeit, da man das Speisopfer opferte. Siehe, da kam Wasser. In 2. Mose 29 lesen wir, dass jeden Morgen ein Lamm geopfert werden sollte. Gemeinsam mit Speiseopfer und Trankopfer. Ist es nicht so, wie es heißt in Jesaja Kapitel 53, Vers 6? Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ sie treffen, unser aller Schuld. Gnade kommt genau zu der Stunde, wo das Opferlamm dargebracht wird. Es ist Rettung aus Gnade für Josaphat. Er hätte sterben müssen in der Wüste, weil er immer wieder dieselbe Sünde begangen hat. Aber hier ist Gnade. Gnade, weil du und weil ich, weil wir auf unsere eigenen Wege gehen und oft so abweichen von dem Herrn und so todeswürdig sind. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er vergibt uns und er hilft uns auf. In 1. Johannes Kapitel 2 heißt es, wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Welch eine Gnade. Wir haben einen Christus, der für uns spricht, der größer ist als Josaphat, der König der Könige. Um seinetwillen beachtet uns der Vater. Er schaut auf uns und ist uns gnädig und rettet uns. Ja, lasst uns unseren Herrn suchen und mehr auf den Rat seines Wortes hören. Und darum lasst mich schließen mit Worten aus Sprüche Kapitel 3. Vertraut auf den Herrn. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Möge der Herr Gottes Wort an dich segnen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Vater, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, dass du uns diese beiden Männer heute vor Augen gestellt hast, diese beiden Könige, Joram und Josaphat. Dass wir lernen können von ihnen. Dass wir in ihnen uns selbst betrachten können, Herr. Dass du uns einen Spiegel vorhältst. Und wir wollen nicht sein wie jemand, der sich erkennt im Spiegel, der sich erkannt hat in deinem Wort und dann weggeht und gleich wieder vergisst, wie er aussah. Sondern wir wollen solche sein, die ernst nehmen, was du ihnen jetzt gezeigt hast im Spiegel deines Wortes. Die ernst nehmen, was sie jetzt erkannt haben durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir beten für all die unter uns, die Joram gleichen. Die vielleicht äußerlich fromme Dinge tun. Aber Herr, die nicht errettet sind, die vielleicht meinen, es würde reichen, wenn sie einmal in der Woche hier in der Kirche sitzen. Dabei haben sie keine wahre Beziehung mit dir, dabei leben sie gar kein Leben mit dir, dabei suchen sie dich nicht an jedem Tag, lesen nicht dein Wort, bemühen sich nicht danach zu tun. Herr, wir bitten, dass sie nicht zugrunde gehen müssen. Herr, wir bitten, dass sie erkennen mögen, heute unter diesem Wort, dass sie erkennen mögen, dass es nicht reicht, wenn man einige gute Dinge tut, wenn man einige schlechte Gewohnheiten aufgibt, um ein etwas frommeres Leben zu führen, sondern dass man sich ganz zu dir bekehren muss, dir ganz nachfolgen muss. Und wir beten, Herr, dass du das bewirken mögest an all den Jorams unter uns. Dass sie erkennen, dass ihre frommen Werke nichts wert sind, wenn sie nicht wirklich bekehrt sind zu dir. Herr, wir beten für alle Josaphats unter uns. Herr, und wer von uns könnte sagen, dass er nicht Josaphat gleicht? Vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Aber wir alle, Herr, müssten viel mehr mit dir leben, müssten viel mehr hören auf deinen Rat, müssten dich viel mehr suchen im Gebet, besonders auch, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen. Herr, wir haben in der Predigt gehört, wie auch wir Pastoren jetzt schon mehrmals sehr betrübt waren, weil Geschwister Entscheidungen, wichtige Entscheidungen getroffen haben, ohne uns zu fragen, ohne wirklich dein Wort zu erforschen, ohne zu fragen, was sagt Gott dazu, sondern einfach getan haben, was weise war in ihren eigenen Augen. Und wir bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir alle viel mehr dich suchen, dass wir viel mehr mit dir leben, viel mehr dein Wort erforschen und wirklich tun, was du sagst und nicht meinen, wir wüssten schon und wir bräuchten deine Hilfe nicht und wir sind selbst klug und tun einfach, was wir für richtig halten. Herr, sorge dafür, dass wir zuerst trachten nach dir, nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit. Mach uns doch weise, dass wir wirklich von Herzen dich suchen und tun, was du sagst. Und dann sei gepriesen, Herr, dass du den Ausweg geschaffen hast, dass du jemanden gesandt hast, der größer ist als Josaphat, der niemals eigene Wege ging, sondern nur, was dein Ratschluss von Ewigkeit her vorgesehen hatte, der nur tat, was dein Wort lehrt, der immer in völliger Übereinstimmung mit deinem Willen handelte. Wir preisen dich für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der viel mehr ist als Josaphat. Wir preisen dich, dass du uns alle um seinetwillen rettest, Herr. Denn niemand von uns hätte es verdient. Wir alle hätten verdient, dass wir zugrunde gehen, schon in diesem Leben und ewig. Dass du uns nicht einmal anblickst, dass du uns überhaupt nicht beachtest. Aber um deines Sohnes willen schenkst du uns Rettung. Herr, hab Dank, dass du uns rettest. Denn wir wandten uns alle auf unseren eigenen Wegen. Aber du, Vater, hast unseren Herrn Jesus Christus unsere Strafe treffen lassen. Und so sorge dafür, dass wenn wir erkannt haben, dass wir Mangel haben, dass wir ein Josaphat sind oder vielleicht sogar ein Joram, dass wir erkennen, dass in dir, Christus, die Antwort auf alle Fragen ist, die Rettung für unsere Seelen. Und dass wir uns wirklich von Herzen, vom Grund unseres Herzens bekehren zu dir und mit dir leben und in deinem Wort sind und tun, was du sagst. Herr, schenk du uns Weisheit, denn es mangelt uns, und heilige uns, damit wir auf deinen Wegen gehen und dein Segen auf uns kommt. Gebrauche dieses Wort zur Heiligung und zur Rettung. Und zur Ehre unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, in dessen Namen wir all dies erbeten. Amen.